Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Dass da auch einfach viele Frauen gerade auch in der Schwangerschaft berichtet haben, dass einfach manchmal wenig Zeit ist, um alle Fragen zu klären, dass nicht immer klar ist, wofür auch vielleicht Untersuchungen gemacht werden. Gleichzeitig kam so das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen auf. Da dachte ich, besteht eine ganz große Chance tatsächlich da, die Souveränität der Schwangeren auch zu fördern.
Herzlich willkommen zu Vitamin E. In dieser Folge schauen wir ganz spezifisch auf eine Gesundheitsanwendung im digitalen Bereich. Ich, Saskia Schlesinger, habe mit Mirjam Peters gesprochen. Sie ist eine von drei Gründern der App UMA, eine App, die Frauen während der Schwangerschaft nutzen können. Mirjam Peters hat als ausgebildete Hebamme praktiziert. Sie hat Public Health studiert und zu der Versorgung von Schwangeren durch Hebammen geforscht. In digitalen Anwendungen sieht sie eine sinnvolle Ergänzung für die Versorgung, Frauen in der Schwangerschaft Informationen an die Hand zu geben und sie darin zu unterstützen, ihren eigenen Körper in dieser Zeit besser zu verstehen. Neben den allgemeinen Möglichkeiten haben wir ganz spezifisch auf die Funktionen der UMA-App geschaut und auch auf die unternehmerische Seite, was es heißt, ein Start-up im Gesundheitsbereich zu gründen. UMA war erst ein vom NRW-Wirtschaftsministerium gefördertes Projekt. 2021 kam die Ausgründung. Ursprünglich sollte die App eine digitale Gesundheitsanwendung werden, also eine App auf Rezept, die ich mir verschreiben lassen kann. Der letzte Schritt hat leider nicht geklappt, ganz einfach wegen der aktuellen Gesetzgebung zu der Versorgung von Schwangeren. Mirjam Peters hat uns für diesen Podcast besucht und als sie kam, ging es auch direkt in die Themen. Vorher habe ich sie natürlich erstmal begrüßt. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
Du bist selbst Hebamme vom Beruf, hast Public Health studiert und zu der Versorgung von Schwangeren durch Hebammen geforscht. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt eine App entwickelt hast?
Ja, ein Forschungsprojekt, in dem ich auch viel aktiv war, in dem wurde erforscht, wie tatsächlich auch wie gut Frauen mit Hebammenhilfe versorgt sind und wo auch Lücken sind. Und da wurde zum einen nochmal sichtbar, dass eben einfach Versorgungslücken existieren, auch Frauen, die keine Hebammen finden. Und das andere Thema ist ja auch immer noch, wie wird die Qualität der Versorgung wahrgenommen? Und dass da auch einfach viele Frauen gerade auch in der Schwangerschaft berichtet haben, dass einfach manchmal wenig Zeit ist, um alle Fragen zu klären, dass nicht immer klar ist, wofür auch vielleicht Untersuchungen gemacht werden, dass da wenig Zeit ist. Und gleichzeitig kam so das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen auf. Und da dachte ich, besteht eine ganz große Chance tatsächlich da, die Souveränität der Schwangeren auch zu fördern, dass man selbst verstehen kann, was passiert eigentlich gerade im Körper. Es ist ja eine super faszinierende Zeit eigentlich, die Schwangerschaft. Und damals war auch gerade so der Trend, dass super viel auch Zyklus-Apps auf den Markt kamen oder genutzt wurden. Und ich dachte immer, es ist ja eigentlich, beginnt ja mit der Schwangerschaft eine noch viel spannendere Phase, wo es Sinn macht, auch den Körper zu verstehen, auch zu verstehen, wie man sich vielleicht selbst helfen kann bei kleinen Beschwerden und auch für sich selbst Entscheidungen treffen kann, was ist für mich der richtige Weg durch die Schwangerschaft. Es gibt ja nicht den einen Weg, sondern ja, herauszufinden, was passt da tatsächlich auch zu mir. Und so ist die Idee dann für UMA entstanden. Und auch der Name UMA ist eins der letzten Kinder, bei denen ich die Geburt begleitet habe. Und die Mutter von UMA hatte eine erste Geburt, die nicht so lief, wie sie sich das gewünscht hatte und wo sie auch ein bisschen enttäuscht war oder die einfach nicht so schön war. Und dann hat sie sich gedacht, beim nächsten Mal möchte sie das anders machen und hat sich so ein bisschen auch selbst informiert oder überlegt, wie möchte ich das denn genau machen. Und die zweite Geburt war dann genauso, wie sie das eigentlich wollte und ist total gut gelaufen. Und das war nochmal so ein bisschen Inspiration. Ja, wie kann man vielleicht auch beim ersten Kind das schon so erleben, so selbstbestimmt, so souverän, wie man das eigentlich selbst genau haben möchte?
Hast du da konkrete Beispiele, wie digitale Anwendungen, ja, die Versorgung vor der Geburt, aber auch während der Stillzeit auch verbessern können?
Ich glaube, die eine Tatsache ist wirklich zu verstehen, warum macht mein Körper vielleicht Sachen, die er gerade macht. Zum Beispiel, warum, welchen Sinn hat vielleicht auch die Übelkeit in der Schwangerschaft? Und wenn ich Sachen auch verstehen kann, warum sie so sind oder was vielleicht auch Auslöser sind, kann ich auch besser damit umgehen. Ich kann selber besser auch die Beschwerden ein bisschen steuern oder beeinflussen. Das ist, denke ich, ein wichtiger Faktor, wirklich zu verstehen, was passiert im Körper, was macht die Schwangerschaft auch mit mir. Der andere Faktor ist, denke ich, auch nochmal ganz viel Wissenschaftlichkeit mit reinzubringen. Auch gerade was die Schwangerschaft angeht, haben wir auch in Deutschland viel zum Teil Überversorgung, auch Fehlversorgung. nicht alles, was gemacht wird, ist wissenschaftsbasiert. Nicht alles, was gemacht wird, sollte auch laut den Mutterschaftsrichtlinien gemacht werden. Und da auch einfach nochmal ganz tatsächlich wissenschaftlich zu informieren, was macht aus wissenschaftlicher Sicht Sinn oder nicht, was sind vielleicht auch Nebenwirkungen, sodass ich dann selbstständig eine Entscheidung treffen kann, was möchte ich denn davon haben, was möchte ich nicht haben. Und ja, somit auch die Versorgung zu finden, die vielleicht auch zu mir passt, auch was den Geburtsort angeht, also zu schauen, habe ich irgendwelche Besonderheiten, besondere Bedürfnisse von mir oder meinem Kind oder vielleicht auch nicht und was ist mir wichtig bei der Geburt? Also wenn mir zum Beispiel sehr wichtig ist, wir sagen ja natürliche Geburt oder normale Geburt, also eine Geburt mit wenig Eingriffen zu haben, welcher Geburtsort passt dann vielleicht auch zu mir? Oder wenn ich sage, Eingriff oder nicht, ist mir egal, Hauptsache ich kriege eine Periduralanästhesie und habe keine Schmerzen, dann ist vielleicht auch ein anderer Geburtsort passend für mich. Und da tatsächlich zu informieren, das denke ich, kann ganz wichtig sein.
Das eben auch auf digitalem Wege. Du hast jetzt eben auch die Versorgungslücke auch von Hebammen angesprochen. Inwiefern können da digitale Anwendungen helfen?
Also ich glaube grundsätzlich immer, dass eine digitale Anwendung jetzt nicht den direkten Kontakt zu einer Hebamme oder Ärztin ersetzen kann. Was ich glaube, eine digitale Versorgung da machen kann, ist einmal vorinformieren, sodass ich tatsächlich tiefer in ein Gespräch direkt einsteigen kann, weil ich vielleicht nicht erstmal als Fachperson informieren muss und erklären muss und das vielleicht auch 10-mal am Tag dasselbe, sondern da ist bereits eine vorinformierte Person und man kann direkt in ein Gespräch vielleicht über Vor- oder Nachteile oder Nachfragen reingehen. Das andere ist, dass vielleicht gerade bei so kleinen Beschwerden ich mir auch selber dann als Schwangere helfen kann und einfach weiß, okay, das kann ich ja erstmal ausprobieren, bevor ich mit einer Fachperson in Kontakt trete. Das heißt, da auch vielleicht so kleinere Sachen abgefangen werden und damit auch mehr Zeit bei Fachpersonen bestehen kann, um wirklich ja, Fälle, wo auch ein Bedarf da ist, wo vielleicht auch schwerwiegende Erkrankungen sind oder Probleme sind, die dann eben besprochen werden können.
Cool, dann schauen wir jetzt mal wirklich mal konkret auf eure App, also auf die UMA-App. Also erklärt hast du uns ja schon eben, was der Name bedeutet oder woher er kommt. Jetzt wollen wir mal konkret auf die Funktionen schauen. Wie sollen denn Schwangere oder gerade frisch gewordene Mütter diese App nutzen?
Die Idee hinter der App ist, dass man sie ja so 15 bis 30 Minuten pro Woche vielleicht nutzt und einfach auch nach Bedarf nutzt. Und das eine, was wir machen, ist informieren. Das heißt, was passiert so auch in der Schwangerschaftswoche? Wie entwickelt sich alles weiter? Dass man aber bei uns beispielsweise auch alle Symptome suchen kann, die man hat. Von so klaren Sachen wie vielleicht Übelkeit, als auch irgendwie hier so links in meiner Hüfte zieht was und was könnte das denn sein? Und dass man dazu jeweils Informationen bekommt, Tipps, wie man sich auch selbst helfen kann, auch Informationen, welche Medikamente sind in Ordnung, welche sind nicht. Und dass diese Informationen bei uns eben auch immer verlässlich, fachlich geprüft und wissenschaftsbasiert sind. Ein anderer großer Bereich ist bei uns nochmal die Vorsorgeuntersuchung. Auch das hatten wir schon angesprochen. Also auch da, dass man informiert wird, was steht denn als nächstes an, was davon ist wirklich empfohlen, was vielleicht so manchmal empfohlen und was ist tatsächlich auch nicht empfohlen. Und dass man für sich dort die eigene Entscheidung auch treffen kann, was möchte ich haben, was möchte ich nicht haben, worüber möchte ich vielleicht tatsächlich auch nochmal sprechen, mich informieren lassen. Wir haben einen ganz großen Bibliotheksbereich, wo eben Artikel, Übungsvideos, Podcasts vorhanden sind, die eben tatsächlich von was ändert sich vielleicht in meinem Leben über bürokratische Dinge, über wie kann ich vielleicht auch meinen Partner mit einbeziehen, was sind vielleicht auch psychologische Sachen, die so in der Schwangerschaft passieren. Ich mich dazu allem informieren kann, eben nach Stichworten suchen kann. Und wir haben den Bereich, wo ich tracken kann, wie geht's mir aktuell, wie ist vielleicht meine Stimmung, welche Beschwerden habe ich psychisch und körperlich und ich bekomme dann eben auch ein Feedback dazu. Ist das in Ordnung so im grünen Bereich oder ist das eher was Kritisches? Und gerade auch für Schwangere, die vielleicht ein besonderes Risiko haben, was ihren Blutzucker, ihren Blutdruck angeht, habe ich eben auch da die Möglichkeit, meine Werte einzugeben, Feedback zu bekommen. Ist das in Ordnung, ist das nicht in Ordnung? Was kann man tun, wenn es nicht in Ordnung ist? Um da tatsächlich auch alle Schwangeren begleiten zu können, egal ob sie total fit und gesund sind oder ob sie vielleicht auch gerade ein besonderes Risiko oder Problem haben, wo sie ein bisschen genauer hinschauen möchten.
Jetzt habt ihr die Wirksamkeit der App auch in einer wissenschaftlichen Studie überprüfen lassen. Was kam denn dabei heraus?
Genau, wir haben eine erste Pilot-ACT, also eine randomisierte, kontrollierte Studie, eine kleine durchgeführt. Was dabei rauskam, ist tatsächlich, dass wir die Frauen, die UMA genutzt haben, im Vergleich zu der Gruppe, die UMA eben nicht genutzt haben, weniger Stress hatten nach der Nutzung der App. Und auch, dass die gesundheitsbezogene Lebensqualität gestiegen ist. Also es gab weniger psychische und physische Symptome, die die Frauen in dieser Zeit belastet haben. Es war, wie gesagt, so eine erste kleine Studie. Es gab auch noch so ein paar Ergebnisse, wo sich Trends gezeigt haben, die jetzt noch nicht signifikant waren, was aber auch manchmal eben mit der relativ kleinen Gruppe zusammenhängen kann, wo eben sich auch ja, so ein Trend zeigte, dass auch Depressionen, Angstsymptome beispielsweise abnehmen, dass auch die Health Literacy bezüglich der Schwangerschaft zunimmt und da nicht unbedingt das reine Faktenwissen, sondern wie gehe ich mit Wissen um? Was bedeutet dieses Wissen eigentlich für mein Leben? Das fand ich zum Beispiel ein total schönes Ergebnis, weil wir oft denken, wir informieren Menschen über Gesundheit und dann passiert irgendwas und dass das manchmal nicht so der Fall ist, sondern es dann noch irgendwie weitergehen muss. Und da Ergebnisse erzielen zu können, fand ich ein besonders schönes Ergebnis.
Konntest du auch mit Anwenderinnen sprechen? Also was hast du da Feedback bekommen?
Ich glaube, was einmal Feedback war, ist, dass das wirklich vertrauenswürdig erscheint, was wir eben informieren. Wir schreiben zu allen Sachen die Quellen dazu, wir schreiben dazu, wer es geschrieben hat, wer es geprüft hat, dass das eben nicht irgendwie irgendwo zusammengeschrieben würde, sondern da wirklich ein Hintergrund dabei ist. Das andere, was uns ganz wichtig ist, ist, die Schwangeren wirklich auf Augenhöhe mit einer erwachsenen Sprache anzusprechen. Und das war für uns auch so ein Grund, auf die Farbe rosa tatsächlich zu verzichten, weil oft ist man ja so, sobald man schwanger wird, ist alles einfach nur rosa und am besten sind es noch so lange wehende Haare, die Schmetterlinge steigen auf und es hat halt so einen ganz starken Stereotyp und man wird dann auch angesprochen mit Hey Mami, und hat der Papi schon das Babybett aufgebaut? Und das sind Sachen, wo ich gemerkt habe, das spricht mich überhaupt nicht an, sondern ich möchte als erwachsene Frau wahrgenommen werden, und das ist uns immer ganz wichtig, also da die Art der Ansprache, auch Dinge offen zu lassen, nicht zu sagen, du musst und du sollst jetzt das und das, sondern so und so ist die Faktenlage, die wissenschaftliche Lage, und du kannst für dich entscheiden, was richtig ist. Und wir vertrauen dir auch, dass du für dich und dein Kind sinnvolle, gute Entscheidungen triffst. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht die Grundlage, wie man überhaupt eine moderne Versorgung auch gestalten kann.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich wollte jetzt, glaube ich, auch nicht auf der rosaroten Wolke angesprochen werden. Ich glaube, die Farbgebung macht da auch auf jeden Fall viel aus in der Wahrnehmung. Jetzt sollte UMA eine digitale Gesundheitsanwendung auch werden, also eine App auf Rezept, die ich mir bei meinem Arzt oder bei meiner Ärztin verschreiben lassen kann. Das war der Plan. Jetzt habe ich eben schon im Vorgespräch erfahren, nee, doch nicht. Was ist denn da passiert? Also warum jetzt plötzlich doch nicht?
Genau. Für uns war von Anfang an klar, dass wir uns als Teil der Gesundheitsversorgung sehen und daher eben auch mit dem neuen Gesetz zur digitalen Gesundheitsversorgung, wir dachten, das ist genau der Platz, wo wir uns richtig fühlen, weil wir möchten diese hohen Anforderungen an Wissenschaftlichkeit, an Fachlichkeit, an Datenschutz erfüllen und wir möchten auch dafür stehen, und dann passt das auch genau zu uns. Jetzt haben wir das Problem so ein bisschen, was uns jetzt total klar erscheint, aber wenn man so angefangen hat, uns noch nicht so ganz so klar war, dass Schwangerschaft eben so ein besonderer Status ist in unserem Gesundheitswesen. Schwangerschaft ist keine Krankheit, das ist ja auch ganz oft ganz wichtig zu betonen. Und trotzdem finden ja ganz viele Untersuchungen mit der Schwangerschaft statt. Und wenn man sich so überlegt, welche Beschwerden, welche Probleme Schwangere manchmal haben, psychisch und physisch, ist es jetzt auch nicht so, fühlen sich viele auch nicht total gesund und lebendig und fit in dieser Lebenszeit. Und es ist eben deshalb auch nicht nur das Thema Prävention, sondern man sucht auch nach Erkrankungen, man fördert die Früherkennung, man hilft bei der Behandlung von Beschwerden. Und das ist halt, man fällt so ein bisschen zwischen den Stühlen durch. Es ist nicht Krankheit und Therapie, es ist aber auch nicht die reine Primärprävention, wo man sagt, man geht vielleicht in ein Yoga-Studio und lernt sich besser zu bewegen oder wie man sich ernährt, sondern es ist halt ein bisschen von beidem und viel dazwischen. Und das ist ein bisschen das Problem, dass in der aktuellen Gesetzgebung damit die Schwangerschaft nicht abgebildet ist in der digitalen Versorgung. Und Nachdem jetzt so dieser Weg der Liga nicht so ganz zu klappen scheint, sind wir uns da gerade ein bisschen am Orientieren und am Suchen, welche andere Modelle es gibt, eben da tatsächlich auch eine Vergütung durch die Krankenkassen zu finden. Einmal, weil uns ganz wichtig ist, dass es für alle Schwangeren zugänglich ist und nicht für die Schwangeren, die auch vielleicht, sag ich mal, da so gut bezahlen können, dass das auch Sinn macht. Und natürlich, weil uns auch eben wichtig ist, diese hohen Datenschutzstandards und Fachlichkeitsstandards zu halten, die aber natürlich auch sehr teuer sind damit. Und da schauen wir mal weiter, welchen Weg wir finden werden.
Das ist wirklich schade. Aber ihr habt ja trotzdem sehr viele Erfahrungen jetzt in dem Prozess, denke ich mal, gesammelt auf dem Weg hin zu einer digitalen Gesundheitsanwendung. Kannst du uns denn generell mal mitnehmen, welche Anforderungen muss denn eine App erfüllen, dass sie auch eine App auf Rezept wird?
Ich glaube, der eine Teil, der wichtig ist, ist, wenn man sich sicher ist, man hat eine Krankheit, die man behandeln möchte, einmal zu schauen tatsächlich, wie möchte man das Ganze wissenschaftlich begleiten, wie möchte man Studiendaten erheben und auch wirklich eine Studie mit einer hohen Qualität durchzuführen, damit sie auch später angenommen wird. Der andere Bereich ist, glaube ich, der regulatorischen Dinge. Das heißt, wenn man eine App als digitale Gesundheitsanwendung zertifizieren lassen möchte, muss die App ein Medizinprodukt sein. Und sie muss noch verschiedene andere Anforderungen erfüllen. Zum Beispiel muss das Unternehmen ISO 27001 zertifiziert sein, also eine IT-Sicherheitszertifizierung, ein Informationsmanagement-Sicherheitssystem, da eine Zertifizierung aufweisen. Es muss beispielsweise ein Penetration-Test durchgeführt werden, wo nochmal quasi Hacker versuchen, die App zu hacken und einen Bericht drüber schreiben, ob Lücken vorhanden sind oder nicht. Und das ist einmal ganz schön viel Aufwand, das alles durchzuführen. Das ist oft mit langen Wartezeiten verbunden. Jetzt zum Beispiel die ISO 27001-Zertifizierung durch den TÜV, es ist einfach bestimmte Wartezeiten zwischen dem ersten Stufe-Audit und dem zweiten Stufe-Audit. Und so zieht sich einfach vieles über viele Monate hinweg hin. Und für Startups ist das natürlich einfach sehr teuer und Zeit ist immer schwierig zu finanzieren, die man da überwinden muss. Und das ist, glaube ich, so was einem bewusst sein sollte, wenn man diesen Weg geht.
Wie lange kann ich mir den Prozess vorstellen? In Monaten?
Also ich würde sagen, dass man schnell ein Jahr um ist, wenn man anfängt, diese Zertifizierung durchzuführen, auch was den Bereich des Medizinproduktes angeht, was die Wartezeiten angeht, bis die Zertifizierungsbescheinigungen sind, bis man angefangen konnte, bis man nochmal nachbessern konnte. Darunter ist es, glaube ich, sehr schwierig. Darüber kommt man auch ganz schnell.
Wir haben jetzt viel über die digitalen Möglichkeiten in der Versorgung von Schwangeren gehört. Auch über die konkreten Funktionen der UMA-App haben wir gesprochen und den möglichen Weg hin zu einer DIGA, also einer digitalen Gesundheitsanwendung. Zum Schluss jetzt noch die Frage aus unternehmerischer Perspektive. Was waren denn die größten Herausforderungen für das Unternehmen UMA zu Beginn?
Wir waren ein Jahr ein Hochschulprojekt an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Was auch total hilfreich war, da erstmal tatsächlich die App zu entwickeln und auch so die ersten Schritte zu machen, sich auch informieren, wie kann es danach weitergehen. Was wir da schon zum Beispiel gesehen haben als ein Problem ist, dass es aktuell sehr schwierig ist, Softwareentwickler zu finden. Und noch dazu kommt ja, dass der Großteil der Softwareentwickler tatsächlich männlich ist und da nicht beim Thema Schwangerschaft alle schreien, juhu, das interessiert mich total. Auch was jetzt die Kostendeckung angeht und Gehälter an Hochschulen, ist das natürlich was anderes, als Softwareentwickler auf dem freien Markt verdienen. Das waren auch so Grenzen, die wir gemerkt haben an der Hochschule. Die Idee war ja auch, dass oft Hochschulprojekte existieren für eine Zeit lang und es werden manchmal ganz spannende Sachen entwickelt, die dann aber nicht weitergeführt werden, weil ja eine Hochschule nicht den laufenden Betrieb von einer App zum Beispiel irgendwie begleiten kann. Daher war für uns auch klar, dass wir dann ausgründen möchten. Und dazu ist natürlich dann einmal wichtig, Investoren zu finden, weil es auch einfach sehr teuer ist, ein Produkt zu entwickeln, was tatsächlich ja ein digitales Versorgungsprodukt ist, also keine Lifestyle-App, sondern wirklich sich auch an die Regulatorik im Gesundheitswesen halten kann. Und das ist, glaube ich, auch ein Unterfangen, wenn man das erste Mal macht, was sehr spannend ist, was auch sehr langwierig sein kann, auch da verständlich zu machen, den Gesundheitsmarkt in Deutschland, die Beteiligten, die Regulatorik, was da so eine Rolle spielt. Und auch da glaube ich, dass das ein Thema ist, was wir hier haben, was Frauen anspricht. Und man hat, oder ich hatte manchmal so das Außenbild, dass Investoren unglaublich kluge Menschen sind, die sozusagen einen Überblick über die ganze Welt haben. Und ich glaube, es ist dann aber oft viel simpler und dass da auch natürlich geschaut wird, was passiert gerade im Markt, was sind spannende Technologien, was sind interessante Gründerteams, aber dann auch, welche Themen interessieren mich, wo glaube ich, dass Sachen passieren. Und jetzt weiß man ja auch, dass ein Großteil der Investoren eben männlich ist. Und letztendlich sind wir tatsächlich auch finanziert worden über eine Gruppe von Investorinnen, wo auch eine Frau mit dabei war, die gesagt hat, sie stellt sich das spannend vor und sie glaubt, dass das Produkt wichtig ist und Leute ansprechen kann. Und ich glaube, dass auch da passiert auch gerade ganz viel und es wird sicherlich auch noch spannend, wie sich da Dinge entwickeln, wenn eben auch mehr Investorinnen in Projekte investieren werden.
Wie schätzt du generell die Chancen für Healthcare-Startups ein, neu in den Markt auch in Deutschland einzutreten?
Ich glaube, da ist schon sehr viel passiert in den letzten 2 Jahren, auch dass die Investments in dem Bereich sehr gestiegen sind. Soweit ich informiert bin, ist es auch eines der Top-Themen, wo gerade einfach Investments stattfinden. Insofern glaube ich schon, dass da eine große Chance da ist. Auf der anderen Seite gab es jetzt, glaube ich, auch viele Erfahrungen, dass zum Teil es einfach auch schwierig ist, mit der Regulatorik umzugehen, dass es langwierig sein kann, dass es schwierig ist, da ja eine Kontrolle in dem Moment zu haben. Und ja, ich glaube, da sind große Ideen auch und große Hoffnungen und gleichzeitig auch ja, Enttäuschungen, sage ich mal, vielleicht passiert. Und ja, ich weiß gar nicht, wie sich das jetzt so aktuell auf Investments auswirkt.
Hast du vielleicht Tipps für gerade Gründer oder Gründerinnen, die jetzt neu auf dem Markt wollen, also wo sie sich informieren, wo sie Infos herbekommen können?
Ja, es gibt jetzt super viele Netzwerke inzwischen, auch welche, die sich auf das Thema Gesundheit und Digitalisierung spezialisiert haben. Und ich glaube, dass es immer Sinn macht, da mal reinzuhören, reinzuschauen, mit anderen Leuten zu sprechen, die in dem Bereich gegründet haben. Und da findet man auch super viel und sich auch einfach mal auszutauschen und mal so zu überprüfen, wie funktioniert denn meine Idee, wenn ich darüber erzähle. Ich glaube, das andere, was wichtig ist, ist immer ein gutes Team. Also sowohl, dass man sich persönlich gut versteht und auch gut ergänzt, so von den verschiedenen Persönlichkeiten. Und natürlich auch, dass gerade jetzt in der Branche jemand dabei ist, der Fachwissen hat, vielleicht auch ein bisschen Regulatorikwissen oder ein bisschen Wissen über den Gesundheitsmarkt. Das sind, glaube ich, Themen, die da auch weiterhelfen in dem Bereich.
Ja, ich wünsche, auch wenn es mit der digitalen Gesundheitsanwendung jetzt nicht geklappt hat, auf jeden Fall dir und deinem Team alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du bei uns im ZTG-Podcast dabei warst und ja, alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank.
Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Eine App, die Frauen während der Schwangerschaft begleitet. Das war heute unser Thema bei Vitamin E, dem eHealth-Podcast von der ZTG, dem Zentrum für Telematik und Telemedizin. Vielen Dank fürs Zuhören, für das Interesse. Apps, das ist auf jeden Fall ein Thema, womit wir uns als ZTG beschäftigen. Wir bewerten Gesundheits-Apps hinsichtlich Usability, Datenschutz und auch Transparenz in der Datenverarbeitung. Und es gibt eben auch einige Apps, die schaffen es, eine DiGA zu werden. Eine App, die ich mir verschreiben lassen kann. Aktuell gibt es etwa 30 davon, unter anderem zu den Themen Tinnitus, Reizdarm, chronische Schmerzen oder Diabetes. Die Versorgung von Schwangeren fällt, wie wir gerade gehört haben, aktuell noch nicht darunter. Uma muss da jetzt einen anderen Weg gehen. Mehr Infos zu dieser App gibt es auf deren Website und diversen Social-Media-Kanälen von Uma. Ab dem 1.5. gibt es die App auch zum Download. Alle Links zur Sendung packen wir wieder in die Beschreibung, das heißt einmal zur Uma-App und dann auch noch zum offiziellen DiGA-Verzeichnis. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Dann gehen wir ins Krankenhaus, aber nicht richtig, sondern virtuell. Wir sprechen nämlich über das virtuelle Krankenhaus Nordrhein-Westfalen. Hierüber können Krankenhäuser Telekonsile anfragen und Krankheitsfälle, die wirklich hochspezialisiertes Wissen erfordern, miteinander besprechen. Mehr dazu in der nächsten Folge. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.